Lebendige Sprachen, das sind für mich sind das Sprachen, die irgendwo auf der Welt tatsächlich von einer lebendigen, von einer relevanten Zahl von Menschen gesprochen werden. Tote Sprachen, also ich stelle mir vor, tote Sprachen müssten ja dann eigentlich Sprachen sein, die nur noch als Schrift existieren. Und diese Sprachen zum Klingen zu bringen, wieder zum Klingen zu bringen, das ist eines der Ziele von Dr. Theresa Maria Roth, Juniorprofessorin für historisch vergleichende Sprachwissenschaft. Ihnen erstmal guten Abend, nur guten Abend.
Guten Abend.
Und Ihrem Chor auch, den Sie mitgebracht haben und den wir uns jetzt erstmal anhören.
Nirusvasaramasmitoshasam devyayati apeduhasate tamaha sano atyayasya vayam niteya manna vikshmahi vrkshena vasatim vayaha nikramaha soha vikshatani padvanto nipakshinaha nishena saschidathinaha Yavayah vritya amrikam yavayaste namurye atanak sutarabhava upama bebi shaktamah krishnam vyaktamasthita usharne vayataya upatega ivakaram nishvadu hitar divaha ratristo manna jikyushe
Fantastisch. Also ich kann Ihnen erzählen, was ich sehe. Ich blicke auf eine Gruppe sehr schöner Studenten mit sehr schönen Stimmen, die in einer Sprache singen, die ich garantiert noch nie gehört habe. Frau Roth, was war das?
Das war Vedisch, die Sprache des Rigveda, die ältesten altindischen Hymnen. Und wir haben die Hymne an die Nacht gesungen, passend zur langen Nacht der Wissenschaften.
Ja, mit so schönen Texten, wie ich habe mir hier von Ihnen die Übersetzung geben lassen. Wehre die Wölfin den Wolf ab, wehre den Dieb ab, o Nacht, und sei uns gut zu überstehen. An mich ist die färbende, schwarze, deutliche Finsternis gekommen. Usas treibt gleichsam die Schuld ein.
Uschach, Göttin der Morgenröte.
Ah, okay. Genau. Erinnert mich so ein bisschen an Wolfgang Ambros, der mal gesagt hat, die Finsternis heißt Finsternis, weil es darin immer finster ist. Also, wie macht man das, eine Sprache zum Klingen zu bringen, die keiner mehr spricht oder kaum noch jemand?
Also das ist wirklich auch für mich eine Besonderheit, als ich bin noch nicht so lange Juniorprofessorin hier in Berlin und ich bin hier auf wirklich total tolle, engagierte Studierende getroffen, die auch sehr viel Spaß daran haben, eben solche Projekte zu verfolgen und Sprachen zum Klingen zu bringen, die ich eigentlich im Unterricht immer nur auf dem Papier unterrichte und darüber spreche, wie man im Vedischen Akzente notiert hat. Und genau, hier wurde das von unseren Studierenden tatsächlich auch so umgesetzt, dass wir das uns heute anhören konnten.
Einer davon ist Kiran. Hallo.
Hallo.
Ja, wie macht man sowas? Also die Sprache, die ich hier sehe, sieht für mich aus, für mich als Laien, als doofen Laien, wie Sanskrit.
Das ist tatsächlich, weil es sehr eng mit dem Sanskrit verwandt ist. Also das Sanskrit ist eine spätere Kodifizierung von dieser Sprache. Also man hat sich sehr genau aufgeschrieben, wie man diese Sprache zu benutzen hat, weil das religiöse Texte sind, bei denen der Gebrauch sehr wichtig ist, genau wie man das ausspricht und verwendet. Und aus dieser Beschreibung sind dann die Sanskrit-Texte geworden.
Woher weiß man, wie das klingt?
Das ist tatsächlich sehr früh schon so aufgeschrieben worden. Also als Ritualtexte war es sehr wichtig, dass man das genauso richtig ausspricht, weil die Götter sonst nicht danach handeln.
Das heißt also, diese Sprache, die nicht mehr lebt, ist sozusagen in einer Art phonetischer Umschrift aufgeschrieben worden, oder?
Gewissermaßen. Also es ist sehr genau beschrieben worden, wie die einzelnen Laute produziert werden. Außerdem gibt es zu diesen ganzen Texten sehr lebendige mündliche Traditionen, die das weitergeben über 3000 Jahre lang.
Frau Roth, ist das vergleichbar mit dem Hebräischen, das ja ursprünglich auch mal eine Schriftsprache in erster Linie war und dann bei der Gründung des Staates Israel zur Staatssprache wurde?
Oh, das ist, glaube ich, ein schwieriger Vergleich,
okay,
weil die beiden Sprachen so unterschiedlich sind. Es ist vielleicht eher vergleichbar mit dem Lateinischen. Also Sanskrit, so wie Latein auch, ist keine lebendige Sprache mehr, aber noch eine Sprache, die für die Wissenschaftstradition und für die Literatur in Indien sehr wichtig ist und die viele Leute noch lernen. Also auch was, dass man nicht mehr aktiv wie eine lebendige Sprache weiterentwickelt und benutzt, aber das noch sehr zugänglich ist und sehr auch im kulturellen Gedächtnis der Kultur dort verankert. Mhm. Und dass wir als Studierende der historischen Linguistik natürlich auch sehr gut lernen müssen und sehr oft gebrauchen.
Das heißt also, tote Sprachen sind nie völlig tot.
Vor allem, wenn sie so eine Tradition haben und so gepflegt werden, wie das Sanskrit in Indien gepflegt wird.
Okay, aber es gibt natürlich auch welche, da kennt man halt wirklich nur die Schriftzeichen und hat keine Ahnung mehr, wie das ausgesprochen
wird. Oder man findet die Schriftzeichen wieder, nachdem die Sprache über mehrere Jahrhunderte völlig aus dem Gedächtnis verschwunden war. Also das Hethitische oder das Tocharische sind Sprachen, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch Ausgrabungen als Texte wiedergefunden wurden. Und dann musste man erstmal versuchen, die Schrift zu entziffern, um zu verstehen, welche Sprache das ist, um dann die Sprache weiter erforschen zu können.
Sehr interessant. Wie sehr ist, Kiran, auch für Sie als Student, das Projekt ein Nischenprojekt? Also so im Prinzip, Sie machen das ja auch, weil Sie Spaß haben, ganz offensichtlich hier diese Sprache zum Klingen zu bringen. Wie viel kann man daraus lernen für andere Sprachen auch?
Also ich habe das Gefühl, dass man Sprachen dann besonders gut versteht und dann besonders gut verwenden kann, wenn man auch irgendwie was damit aktiv macht. Mhm. Und das ist natürlich bei lebendigen Sprachen sowieso so. Also wenn man die dann spricht oder auch irgendwie Sachen in denen hört, kann man die besser. Und bei alten Sprachen ist das, finde ich, genauso wichtig. Wenn man dann nur Texte liest und übersetzt, dann kommt man teilweise nicht zu dieser Wertschätzung dieser Sprache.
Was machen denn Ihre Studierenden mal mit diesen ganzen alten Sprachen? Was wird man damit, ist meine Frage als Laie.
Also ich hoffe, dass egal, was sie später beruflich machen, dass sie auf jeden Fall damit in die Welt gehen und allen Menschen erzählen, wie schön es ist, alte Sprachen zu lernen und wie interessant auch die alten Texte zu studieren und zu verstehen, wie Menschen vor unserer Zeit über Dinge gedacht und sich Dinge vorgestellt haben.
Sie haben in diesem Projekt auch ein Quiz erstellt, wenn ich es richtig erinnere. Und da sind unter anderem Fragen drin. Ich glaube, eine haben wir als Audio-File vorbereitet. Das hören wir uns jetzt mal an.
Vater Unser, du da bist in Himmele. Schicke heilago din namo. Quemmi din richi. Schi din willo. Scho in Himmele ist so, schi in Erdu. Unser Brot tagelichas, gib uns jutu. In die Verlass uns unserer Schuldi, so wir verlassen mich unseren Schuldigen.
Sehr hübsch. Und die Frage dazu lautet?
Welche Sprache ist das?
Ah, ich habe gedacht, welches Ritualgedicht wird hier vorgetragen? Das Vaterunser habe ich erkannt, aber welche Sprache ist das?
Das haben Sie richtig erkannt. Das ist Althochdeutsch. Mhm. Und wir haben in dem Quiz tatsächlich mehrere verschiedene Sprachen. Mhm. Und die Teilnehmenden können dann jeweils erraten, welche Sprache das war und bekommen dann eine kurze Information auch zu dem Text. Das ist nicht für alle Sprachen der gleiche Text, sondern unterschiedliche. Und dann kann man auch noch was darüber lernen, was man gerade vorgelesen bekommen hat.
Also ich habe eine Menge gelernt. Herzlichen Dank an diesen großartigen Chor. Hat mich total fasziniert. Danke, dass ihr bei uns wart.
Wir bedanken uns.
Und danke natürlich auch an Dr. Teresa Maria Roth, Juna Professorin für historisch vergleichende Sprachwissenschaft an der Humboldt-Universität. Vielen Dank und schöne lange Nacht der Wissenschaften noch.